Stammtisch.
Der Podcast vom Reflab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal ändern darf.
Reflab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter beim Reformiert und bei mir ist Evelyn Baumberger, Co-Leiterin vom Reflab.
Hallo zusammen.
Und heute ist Podcast-Premiere von meiner Redaktionskollegin beim Reformiert, von der Sandra Huendahl.
Hallo. Hallo.
Sandra. Sandra, wir machen eigentlich den Podcast wegen dir, weil du dich nämlich schon länger bei Reformiert mit dem Thema Tierethik auseinandersetzt, auch schon recherchiert hast dazu, jetzt gerade einen Schwerpunkt im Kasten hast dazu. Was interessiert dich an dem Thema?
Das Thema interessiert mich ganz allgemein, Tierethik. Ich finde es sehr wichtig und relevant. Aber ich habe auch einfach ganz gerne Tiere. Und ich finde es wichtig, dass man die Tierliebe auch kritisch reflektiert, gerade in Bezug auf die Massentierhaltung und auf die sogenannten Nutztiere. Darum liegt mir das Thema sehr am Herz. Und das neue Buch, wo wir nachher darüber reden, hat mich sehr interessiert und ich habe es gerne gelesen und möchte jetzt darum auch über das reden.
Das Buch, das ist das Buch von Bernd Kappes, das ist ein deutscher Theologe. Es heisst «Mitgeschöpfe» und mit einem Untertitel, wo mir jetzt Evelyn gerade zeigt, genau, vom Umgang mit Tieren aus christlicher Sicht. Du hast es, glaube ich, quer gelesen, immerhin, Evelyn, gell? Was ist für dich der Wert von dem Buch?
Ich finde, es ist jetzt auf den ersten Blick es ist sehr leicht lesbar. Ich finde, er erklärt auch ethische und philosophische Zusammenhänge sehr gut verständlich. Es ist so alphabetisch geordnet, kapitelmäßig mit Kapiteln wie Frieden, Kirche, Anthropozentrismus. Das wird natürlich erklärt, der Begriff. Und so kann man es wirklich querlesen, was einem jetzt gerade anspricht und interessiert.
Also es ist so ein bisschen Handbuch, kann man sagen.
Würde ich sagen, Sandra, hast du das auch so empfunden?
Ja, es ist wirklich tatsächlich sehr übersichtlich geschrieben. Das Buch trifft voll den Zeitgeist. Es greift eigentlich das viel diskutierte und sehr kontroverse Thema auf. Letztendlich, ob man jetzt Tier essen oder doch lieber vegetarisch oder vegan sein. Das Spezielle ist sicher, dass die Reflexion eigentlich auf biblischen Text basiert, wo Tiere indirekt oder direkt eine Rolle spielen. Und das habe ich eigentlich mal einen spannenden neuen Zugang gefunden zu dem Thema Tierethik.
Also was will mir, wenn wir die Bibel lesen, immer an die Menschen denken oder was? Und
genau.
Tiere sind so quasi Statisten oder
genau,
Ausstattung.
Dann nimmst du
so
eigentlich fast ein bisschen das Fazit vorweg. Es ist einfach wirklich so, dass eigentlich der Bernd Kappes uns so ein bisschen vom uns Menschen vom Thron stößt und eigentlich mit seiner theologischen Deutung klar macht, dass wir eben nicht der König der Schöpfung sind.
Und aber also gibt's so eine Geschichte, die du jetzt mit anderen Augen liest als vorher?
Ja, es sind viele. Also zum Beispiel Arche Noah, über die reden wir jetzt ja auch noch ausführlich, wo eigentlich so jeder kennt. Dort sagt er halt, ja, es ist, er redet eigentlich von Gottes Artenschutzprogramm. Das ist wirklich noch ein spannender Begriff. Und mit dem meint er eigentlich, dass halt wirklich von allen Tierarten je zwei errettet werden. Und das wiederum heisst für ihn, dass eben nicht nur Tiere sind, die uns jetzt irgendwie direkt nützen. Also irgendwie Hühner, die Eier legen oder Milch von den Kühen. Sondern eben, nein, es ist einfach wirklich, Tiere werden gerettet um ihre Selbstwillen. Und das liest er eigentlich aus dieser Geschichte raus, dass eben Tiere zählen und einfach auch zum Plan von Gott dazugehören.
Ja, und zugleich kann man die Geschichte auch so lesen, dass Tiere die sind, die unverdient in der Sintflut vertrinken, oder? Also, es ist mir, eben, haben das sicher viele, so die Bilderbücher kennen wahrscheinlich viel von der Arche Noah. Und als Kind habe ich so eins recht häufig angeschaut. Und dann das eine ist ja die Tiere, die da paarweise anstehen in das Schiff rein, wo ich dann immer gedacht habe, es muss furchtbar stinken in der Arche Noah, weil es im Zoo ja beim Nilpferd schon stinkt und dort sind dann alle zusammen. Also das ist so das eine. Und das andere ist ja auch, wo dann die Sintflut steigt. Wahrscheinlich haben sich die Autorinnen oder die Autoren von dem Bilderbuch nicht getraut, Menschen zu zeigen, wie sie vertrinken. Aber so die Giraffen, die zum Wasser ausschauen und so, die hat man natürlich dann gezeichnet. Und also es ist ja immer die Frage, oder? Bei den Menschen ist ja so die moralische Aussage, die Menschen sind böse und die einzigen Gerechten sind halt ein bisschen wenig gewesen, sind gerettet worden. Und bei den Tieren gibt es das Auswahlprozedere irgendwie nicht. Ich weiss nicht, ob das das erste Elefantenpärli war, was es einfach angeschafft hat, oder ob es einfach zufällig war, wer gerettet worden ist.
Das bleibt offen.
Das bleibt offen. Und ganz sicher sind all die Tiere vertrunken, schuldlos vertrunken, oder? Und ich finde, das hat so einen aktuellen Bezug in dem Sinn, dass wenn wir heute aufs Artensterben schauen, auf Biodiversität, wo zurückgeht, wenn man jetzt davon ausgeht, eben menschengemachter Klimawandel, dann sind das wie auch Schäden, die der Mensch verursacht und Tierarten darunter leiden. Also das ist irgendwie einen aktuellen Bezug, habe ich das Gefühl.
Ich kenne aber auch theologische Positionen, die davon ausgehen, dass Tiere nicht schuldlos sind. Also, dass sich quasi der Sündenfall von der Menschheit auch auf Tiere ausgewirkt hat. Also, die dann auch sagen, ja, die gefallene Schöpfung ist eben dort, wo es eben Raubtiere, andere Tiere fressen oder so. Und das wäre im Himmel oder im Paradies nicht so. Und das finde ich eben noch lustig. Das greift er ja auch auf mit der Geschichte vom Jona, wo der Prophet Jona, wo da vom Fisch gefressen wird und wieder ausgespuckt wird, wo nachher in die Stadt Ninive geht. Und dann tun nicht nur die Menschen bereuen, was sie gemacht haben. Und darum geht die Stadt nicht unter, sondern auch die Tiere tun dann zum Beispiel fasten. Das ist mir nie aufgefallen. Das habe ich spannend gefunden, wenn er das erzählt.
Ja, das stimmt. Und auch in dieser Geschichte ist auch eigentlich noch ein schönes Beispiel, wo eben Tiere einfach so, also eben jetzt schuld oder nicht schuld, aber ich meine, jetzt sie werden eigentlich mehr so wie beiläufig noch erwähnt. Und das finde ich irgendwie auch so ein bisschen der Gewinn von dieser Lektüre, dass halt einfach da mal genau die Beiläufigkeit aber auch irgendwo neu gedeutet wird, nämlich im Sinn, dass eben Tiere relevant sind, dass Tiere zählen und eben auch wiederum da ein Teil sind von der Schöpfung. Und genau dort zum Beispiel hat man oft an die 120'000 Menschen gedacht in dieser Geschichte, wo Gott gerettet hat, aber nein, er hat eben auch Tiere gerettet.
Also gerettet hat er sich nicht, er hat sich verschont. Er hat sich überreden lassen, sich zu verschonen und dann ist ja der Jona ist schlecht hässig geworden, weil er sich jetzt schon Mühe gemacht hat, den Untergang zu predigen. Und dann ist der Untergang nicht mehr gekommen.
Ja, genau. Und nachher kommt noch ein Wurm und frisst den Baum an, der im Schatten gibt.
Ja, es ist mega fies.
Ja.
Eins hin und her. Aber nochmal, um auf das zurückzukommen. Also, was du angesprochen hast, Evelyn, das wäre so der paradiesische Zustand, wo eben der Lois Stroh frisst, oder? Und es kein Tier gibt, das die anderen fressen, sondern sich eigentlich alle vegetarisch ernähren.
Genau, und das Bild kommt ja in der Bibel immer wieder vor, vom Paradies. Und ich habe dazu auch mal ein Video gemacht bei RefLab, wo ich finde, das wäre eigentlich so, jetzt nicht, dass Tiere einander nicht gegenseitig aufwässern, aber dass Tiere in Frieden und angstfrei wenigstens vor einem Mensch könnten leben, das wäre wie ein Teil von dem Paradies, wo man eigentlich einmal könnte ansteuern und probieren herzustellen. Und mich erstaunt einfach, dass das in der Theologie oder auch in der christlichen Praxis so überhaupt keine Bedeutung hat. Das Tierwohl, ganz allgemein. Und das nimmt mich jetzt noch Wunder, wie ihr das seht oder wie du, Sandra, wo du das ganze Buch gelesen hast. Er sagt ja, auch im Neuen Testament kommen Tiere viel weniger vor. Und meine Theorie wäre jetzt, dass es dort wie angefangen hat, so die Aufwertung vom Menschen und so die Vernachlässigung der Tiere und darum auch von Tierrecht oder Tier als Mitgeschöpf gesehen weniger geworden ist bis heute, wo man das wieder neu entdecken muss.
Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wirklich eine Aussage für ihn, dass eben im Neuen Testament eigentlich Tier weniger eine Rolle spielen, was glaube ich auch einfach eher darauf zurückgeführt, dass halt irgendwie damals wirklich noch mehr darum gegangen ist, dass Tiere gebraucht worden sind, jetzt im Siedlungsbereich. Und dann im Neuen Testament ist es schon ein bisschen, hat sich die Situation schon ein bisschen geändert. Und ich glaube, dort bringt er zum Beispiel schöne Parabeln, nämlich die vom Senfkorn, wo ja irgendwie eigentlich Gottes Reich symbolisiert, wo zuerst ganz klein ist und nachher gross wird und wächst. Und dort ist auch die Rede von den Vögeln, die in den Bäumen nisten. Und man kann sich das so schön vorstellen. Und auch, sie werden zwar nur auch da wieder eigentlich so nebensächlich behandelt, sind einfach irgendwie fast so ein bisschen eine Ausschmückung von dieser Erzählung. Aber letzten Endes zeigt es halt eben wieder die Schöpfung und wie die Schöpfung funktioniert. Und dass eben dort die Tiere einen festen Platz auch drin haben.
Aber für mich wäre dann die Frage, wie kommen die Tiere dann wirklich im Alten Testament vor? Also einerseits gibt es die Schöpfungsgeschichte, wo es wie klar ist, dass sie vorkommen müssen, weil sie sind da, also müssen sie irgendwie in die Welt sein. Also es macht nur schon erzählerisch Sinn. Dann hast du angesprochen, die Paradiesvisionen vom Frieden, die Leute beim Daniel in der Leuengrube und so, aber dort sind ja, es geht ja auch nicht um Tiere im Sinn von, welchen Status haben die. Und in diesen ganzen quasi Ahnengeschichten kommen einfach Tiere als Symbol von Reichtum vor, eben wie viele Geissen habe ich und wie viele Herden und so. Da geht es ja auch nicht ums Tier, sondern das Tier ist quasi einfach die Menge von Geissen ist Status, oder? Von diesen Herden. Und bei der Friedensvision der Propheten geht es vielleicht auch nicht zwingend um Tier, wirklich um Tier, sondern eher um die Vision vom Frieden von der ganzen Schöpfung. Also geht es dort wirklich darum, welchen Status, welche Rechte haben die Tiere, oder sind sie nicht eben doch irgendwie Illustration von etwas anderem?
Ich finde noch spannend, dass Tiere ja auch an anderen Stellen vorkommen im Alten Testament, nämlich in den Gesetzen. Und ohne mich jetzt dort super gut auszukennen, wird ja dort zum Beispiel auch, also ich weiss jetzt zum Beispiel, dass es Strafen gibt, wenn jemand sein Tier tötet oder stillt oder so. Also dort wird nachher der moralische Status eines Tieres wahrscheinlich schon angeschnitten. Und was ich aber noch spannend finde dort, ist, dass das auch in Bezug auf Menschen ja dann so geregelt wird. Also dass in diesen Gesetzesbüchern zum Beispiel der moralische Status von einer Tochter gar nicht so weit weg ist von einem Rind, wo jemand hat.
Also ja, das ist jetzt die Frage, ob das eine schlimme Aussage über die Tochter ist oder eine gute
ist es
über
das Rind, ist es eben, weil halt in diesem Kontext ja jetzt gerade Frauen oder SklavInnen als Besitz gelten haben. Genau. Und das hat sich ja geändert bis heute. Also das ist ja, das will ich nicht mehr so sagen, aber im Alten Testament ist das so. Also in den 10 Geboten hast du, Ehebruch ist nicht verboten, weil irgendwie jemand damit, was auch nicht, ein psychologisches Trauma erleidet, sondern weil jemand einem anderen Mann seinen Besitz wegnimmt. Und diese Sicht hat sich ja mega geändert, das Menschenbild. Und darum würde ich jetzt das Alte Testament auch nicht hinzuziehen, um irgendeinen moralischen Status um ein Tier zu verhandeln, auf dieser Ebene, sondern sagen, da ist auch eine Entwicklung möglich, wenn man das anschaut, dass man eben wieder vielleicht mehr zurückkommt zu dem, wie es in den Paradieserzählungen ist, wo zum Beispiel in der einen Schöpfungsgeschichte ja Tiere am gleichen Tag genannt werden wie die Menschen geschaffen und es war sehr gut oder es war gut und sie sind auch als belebt beschrieben, sie haben die Einhauchung nicht, die der Mensch hat. Aufgrund von dem würde ich jetzt nicht den moralischen Status vom Tier irgendwie niedrig schätzen, nur weil das nicht verhandelt wird.
Ja, aber vielleicht eben genau das, oder? Also bei den Menschen, wo eben, wenn Sklavinnen und Sklaven gewesen sind, als Besitz angeschaut haben, dort haben wir die Bewegung gemacht, quasi, um sie eben nicht einfach nur als Besitz anzuschauen.
Und zwar auch theologisch. Sehr kurz.
Ja, aber immerhin, ja. Die haben wir gemacht, oder? Und bei den Tieren haben wir sie noch nicht gemacht. Oder vielleicht ist das der Rückstand, den man kann sagen kann, ist da.
Wo ja einer von den bekannteren Philosophen, der das Thema anschneidet, Peter Singer, vor 50 Jahren, hat seine Herleitung, dass es eigentlich keinen Unterschied vom moralischen Status gibt zwischen Menschen und Tier oder zwischen nicht-menschlichen Tieren und Tier, so hergeleitet, dass er sagt, in puncto Leute mit schwarzer Hautfarbe haben wir ja die Entwicklung auch gemacht. In puncto Frauenrecht hat man die auch gemacht. Und jetzt Speziesismus aufheben, analog zu Rassismus und Patriarchat oder was er dort braucht, das müsste auch möglich sein.
Und was würde denn das heißen? Dann haben einfach alle den gleichen Status. Es gibt nur noch Geschöpfe. Und alle haben die gleichen Rechte.
Primär schon, aber eben nicht die gleichen Rechte, sondern abhängig von den Bedürfnissen des einzelnen Lebewesens. Also es macht keinen Sinn, einem Hund ein Stimmrecht zu geben, so wie wir das wahrnehmen, oder ein Recht auf, weiss auch nicht, ein Dach über dem Kopf, sondern es kommt darauf an, dass man Bedürfnisse anschaut von den unterschiedlichen Lebewesen und nachdem dann der Umgang mit ihnen tut. Was war der Begriff gewesen? Wir haben es im Vorgespräch davon gehabt.
Also Tierrecht, oder? Also dass es eben nicht darum geht, dass es wird ja auch im Buch verhaftet, oder? Dass es nicht darum geht, dass Primaten Menschenrecht überkommen, sondern dass Tierrecht überkommen. Oder?
Das ist ja auch von Peter Singer, ist ja das Animal Liberation. Ich glaube, du sprichst auf das an, oder 1977 rausgekommen, das Buch. Das ist ja dann auch so irgendwie der grosse Wendepunkt gewesen, der ganzen Debatte in der Tierethik. Und ich glaube, der entscheidende Fakt ist dort, dass er das erste Mal Leidensfähigkeit eigentlich einführt. Als,
genau.
Als zum sagen, okay, auch Tiere zählen moralisch. Und das ist irgendwie, ich glaube, dort hat man angefangen, irgendwo das Pathozentrische so irgendwo als Kriterium zu nehmen und zu sagen, irgendwie, okay, wir alle, also auch die Tiere, die eben empfinden, die leben, die dürfen wir nicht töten. Also ist schlussendlich ja letztendlich wieder das Fazit.
Und um das geht es ja im Kern, haben wir das Recht, genau, einem Tier das Leben zu nehmen.
Das ist eigentlich ja die entscheidende Frage.
Und Tiere untereinander haben dann das Recht in dem Fall,
eben, ich glaub, sich das ist das Leben zu nehmen. Was du vorhin gesagt hast, oder? Dass das halt auch das Antiparadies ist irgendwo. Also Tiere essen sich zwar, aber eigentlich wäre es so ja auch nicht vorgesehen, normativ, im Paradies. Ursprünglich sind Tiere lieb gewesen. Zueinander auch, und das ist halt einfach nach dem Sündenfall, ja, ist das einfach auch eine Konsequenz davon. So wie wir grausam geworden sind, sind Tiere im Prinzip auch grausam. Jetzt kann man sagen, okay, wir machen das im Bewusstsein von unserem Verstand, wo ja lang wiederum auch ein Kriterium war in der Philosophie, wo uns vom Tier eigentlich unterscheidet. Im Sinne Verstand. Anthropozentrismus, ja genau, der Verstand, wo vor allem Kant ja eigentlich als Unterscheidungsmerkmal eingeführt hat. Und so auch die Ableitung, dass quasi Tiere mehr oder weniger Ressourcen sind, die uns Menschen dienen.
Ja. Wonach ja der Peter Singer konsequent genau, sagt, nicht alle Menschen verfügen über Verstand. Ja, jemand, der im Koma liegt zum Beispiel. Mhm.
Ja. Genau.
Ja, aber genau, also zum auf das zurückkommen. Also meine, Tiere töten sich ja nicht aus Spass, sondern es geht ja um Ernährung, oder? Ja. Es geht ja um Überleben. Es ist ja,
bei uns auch.
Ja, das ist jetzt eben die grosse Frage, oder? Also da würde jetzt eben der Bernd Kappes sagen, nein. Aber vor dem jetzt, also wir leben ja nicht im Paradies, das ist auch eine biblische Aussage. Von dem erzählt ja die Bibel sehr viel. Sie erzählt schon auch vom Paradies, aber an einem kleinen Ort, würde ich behaupten. Wir leben ja eben nicht im Paradies. Und Tiere, gut, kann man darüber streiten, wenn Katzen manchmal mit Mäusen spielen, scheint es doch nicht nur ums Überleben zu gehen, sondern auch um irgendwie ein
Spieltrieb.
Spieltrieb oder gewisse Lust oder so. Also es ist ja recht brutal, dem zuzuschauen. Aber trotzdem gibt es ja fleischfressende Tiere, die einfach aus Überlebenstrieb andere Tiere töten. Und quasi kann man sagen, wenn die Natur einigermaßen so funktioniert, wie sie funktioniert, gibt es viele Tierarten nicht mehr. Ich weiß nicht, wie einfach das ist, die Ernährung für einen Leu irgendwie auf vegetarisch umzustellen oder so.
Aber da, also die
und es ja braucht sie auch zur Regulation.
Zum Aussterben bringen, oder? So wie? Du hast gerade gesagt, es gibt viele Tierarten nicht mehr.
Wahrscheinlich,
so laufen wie der Natur. Meinst du wirklich? Also weißt du, dass jetzt in einer normalen Balance sich die gegenseitig zum Aussterben bringen?
Nein, umgekehrt. Also wenn kein Tier mehr Fleisch essen darf, gibt es ja gewisse Tiere, die es einfach nicht mehr gibt. Und ja, das ist ja, haben wir ja schon bei uns. Zu viel Reh, wo man dann muss ja den Bestand regulieren und so. Also man könnte ja auch argumentieren, dass das Gleichgewicht zwischen Tierarten, die andere fressen, das ist ja irgendwie auch nötig, dass das System überhaupt funktioniert. Aber also das sehen wir ja, wenn etwas aus der Balance kommt.
Aber von dem sind wir ja als Menschheit sehr, sehr, sehr weit entfernt. Also da werden Milliarden von Tieren gezüchtet, ausschliesslich zur Ernährung und gehalten wie eine Ware, wie ein Produkt. Und er sagt da auch Zahlen, also irgendwie, was sind das jeden Tag? Mehrere hundert Millionen Tiere allein in Deutschland werden geschlachtet, die haben es jetzt nicht rausgeschrieben. Also das ist ja, da geht's ja, und wir hätten ja Alternativen, wenn es um die Ernährung würde.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Also man kann, ich lebe vegetarisch, fast vegan, würde ich jetzt sagen, und das geht relativ gut. Also gerade heute.
Genau, das finde ich interessant. Du fragst ja als erstes in deinem Interview, das Wurstessen war ja mal vor 500 Jahren der grosse Akt von der Freiheit gewesen, von der Reformierten. Oder die Inszenierung von dem, sie haben ja nicht viel Wurst gegessen, sondern nur ein dünnes Scheibli, und der Reformator hat erst noch zugeschaut. Das ist wirklich so eine klassische Inszenierung von dem Akt von der Freiheit. Und seine Antwort finde ich eben auch interessant. Also er sagt ja, heute ist der Akt von der Freiheit eigentlich kein Fleisch mehr zu essen, weil wir es uns eben können leisten können. Also weil wir nicht können argumentieren können, wir brauchen das Eiweiß, wir brauchen das unbedingt, wenn man vielleicht vor einer gewissen Zeit hat können argumentieren, wo man die Alternative vielleicht nicht so gehabt hat. Ich weiß es nicht. Aber heute könnte man sich, wäre das eigentlich der Akt von der Freiheit, oder?
Wir haben die Freiheit zu wählen und Alternativen, um eigentlich Fleisch gescheit ersetzen, sodass wir trotzdem gesund können bleiben können. Also ich glaube, das ist tatsächlich der entscheidende Punkt.
Als ich das Video geschaut habe, Evelyn, ist mir aber aufgefallen, dass du schon trotzdem sehr zurückhaltend bist, das quasi als Imperativ zu sagen, dass man soll auf Fleisch verzichten, sondern mehr so, überlegst du mal und isst deine Bratwurst wenigstens bio und bewusst. Warum die Zurückhaltung? Warum nicht einfach sagen, hey, eigentlich das einzig Richtige und mach es?
Also ich bin natürlich überzeugt davon, dass das viel richtiger wäre. Aber so überzeugt man ja niemand anders. Also da kommt ja sofort der Abwehrreflex und dann kommuniziere ich halt einfach nicht so. Aber ich finde tatsächlich, dass der Umgang von der Menschheit mit Tieren eine von der grössten, und da würde ich wirklich sagen, Sünden ist von der Menschheit, wo man sich wird müssen irgendwann müssen rechtfertigen davon, dafür, vor dem grossen Ganzen, vor Gott, vor der Schöpfung, vor dem Schöpfer. Ich finde das wirklich, wirklich ganz schlimm. Also es macht mich auch emotional. Ich frage mich dann manchmal, warum werden die Leute so emotional bei dem Thema, wenn man ihnen sagen will, essen doch ein bisschen weniger Fleisch. Aber ich werde ja einfach selber sehr emotional bei dem. Und ich mache das einfach grundsätzlich in meinen Videos so, dass ich sehr von mir ausgehe, dass ich probiere, das zu argumentieren aus meiner persönlichen Perspektive. Und bei mir ist es halt so, dass ich an der Uni vor einem Jahr ein Tierethik-Seminar hatte, wo wir so philosophische Texte gelesen haben, wirklich von Peter Singer bis so Donalds und Kimlicka, die zum Beispiel aufgestellt haben, These, dass man auch Tieren die politische Rechte geben und so Souveränität, das kommt in seinem Buch auch an einem Punkt vor. Und wir haben die fehlenden Argumente für eine Überlegenheit, eine moralische vom Menschen über das Tier, einfach so fest überzeugt, dass ich seitdem ganz konsequent kein Fleisch mehr esse. Und das für mich noch ein wichtiges Thema geworden ist als vorher. Und darum glaube ich, dass man mit Argumentation und auch mit Empathie sehr viel mehr Leute überzeugt. Also es gibt zum Beispiel auf Instagram so Kanäle, wo es um so Lebenshöfe geht, wo dann wirklich die biografischen Geschichten von Tieren gezeigt werden, wie die gerettet werden aus irgendwie einer Säule, die zwei Jahre lang hat müssen, all drei Monate Ferkeli haben, nachher ist sie wieder frisch besamt worden, hat wieder einen Wurf gemacht und ist quasi eine Maschine gewesen, ohne Auslauf. Und ich glaube halt, dass das ist, wo einem am meisten überzeugt für etwas, wie es ja bei anderen Themen auch ist. Also da kann jemand extrem transphob sein und dann eine Transperson kennenlernen und dann seine Meinung überdenken. Ich glaube, das zählt viel mehr als Verbot oder Imperativ.
Meine 15-jährige Tochter isst jetzt seit ungefähr einem Jahr konsequent kein Fleisch mehr. Das aus ganz eigenem Antrieb. Also sie hat eine Abschlussarbeit geschrieben in der dritten Sek, wo eigentlich das ein das Thema war. Und sie hat sich dann nachher nicht wirklich durchgerungen und gefunden, so, jetzt ist fertig. Und ich habe es einfach schön gefunden, als ich sie gefragt habe, und was ist jetzt der Grund, warum du kein Fleisch mehr isst? Da hat sie gesagt, ich esse doch meine Freunde nicht. Das habe ich sehr schön gefunden.
Friends not so, food, ja. So Stickers.
Genau. Es ist ja, glaube, das hat auch der Bernd Kappes gesagt, unterdessen sind in Deutschland 10% Vegetarier und 2% Veganer. Das ist doch schon eine beachtliche Zahl.
Ja, und doch, also was du angesprochen hast, so die Abwehrreaktion gibt es ja trotzdem, ist ja sehr stark, oder? Jetzt, also die ganze Aufruhr in Deutschland, da, wo die Grünen ja quasi den ganzen Wahlkampf geschlossen hat, wo sie gefunden hat, so einen Tag in der Kantine vegetarisch, ist ja gerade eben, die wollen uns jetzt noch zuerst verbieten, so das Auto fahren und dann noch das Fleisch. Und auch der Christoph Amann von dem Verein Akut als Arbeitskreis Tiere und Kirche, stimmt's?
Kirche und Tier, ja. Kirche und Tier,
Akut. Ah, genau, darum, Akut, genau. Darum so können wir posten, sonst würde es Atuk heissen. Akut heisst es, genau. Sagt ja auch, dass das so ein Abwehrreflex ist, oder? Mhm. Wenn man sagt, hey, keine Wurst mehr grillieren am Erntedankgottesdienst oder wo auch immer. Vielleicht noch zu dem Verein Akut, also es gibt ja ein Label, das das so ein bisschen vergibt. Aber das ist ja recht einfach zum Überkommen, oder? Da muss ich nicht einmal, genau, die tierfreundliche Kille, da muss ich nicht einmal ganz vegetarisch kochen am Mittagstisch.
Es wär schon gedacht und vorgesehen, aber ich habe jetzt auch ein bisschen gehört, dass es gar nicht so einfach ist und er erklärt sich das damit, dass halt eben die Leute sich, wie du das gesagt hast, eigentlich bevormundet fühlen. Und ich glaube, die Bevormundung ist das, was einfach irgendwo dann ein Problem darstellt. Und er hat mir sogar erzählt, wie sie zu Kilo austritt. Also wirklich, dass Leute sagen, das geht gar nicht. Und eigentlich so ein bisschen auf das auch bestehen. Und von dem her ist es halt so ein bisschen ein Politikum mit der Kilo, glaube ich. Wobei man muss auch klar sehen, es ist schon vieles passiert. Und das Label hat jetzt bis jetzt nur eine Kilo gemeint. Das ist Kirchenkreis 3.
Mein Kirchenkreis.
Also dein Kirchenkreis, genau. Und es geht ja über das Fleischessen raus. Es geht auch darum, einfach auch ein bisschen Bewusstsein zu schaffen für die Anliegen der Tiere. Also zum Beispiel auch irgendwie Brutplätze zu schaffen oder irgendwie den Garten halt so anlegen, dass er der Biodiversität dient etc. Man kann sehr, sehr vieles machen. Und, aber das Interesse ist, glaube ich, nicht allzu gross, hat mir der Christoph gesagt.
Ja, ist echt schon verrückt. Also für das, dass der grüne Gückel sich recht verbreitet, scheint das irgendwie wirklich so ein Thema, wo viel...
Der grüne Gückel ist mehr auf Nachhaltigkeit, oder?
Ja, genau. Da geht es um, wie beheizt sich mein Kirchengemeindehaus und senkt den Energieverbrauch. Auch auf jeden Fall sicher wichtig. Aber dass das so schleppend vorangeht, finde ich noch speziell. Mhm. Aber vielleicht eben, weil es so ein hochemotionales Thema ist.
Ist aber auch nicht das Einzige. Also der Abwehrreflex, den du angesprochen hast, den hat man ja genauso gehabt bei der Abstimmung über das CO2-Gesetz, wo es ums Autofahren gegangen ist. Und nein, jetzt wollen sie uns noch verbieten, Auto zu fahren. Oder beim Energieverbrauch, jetzt wollen sie uns vorschreiben, wir müssen die Solar auf unsere Dächer bauen.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, Ernährung ist schon noch etwas, und das kann ich ein Stück weit nachvollziehen, Ernährung ist ja schon noch etwas irgendwie, ich weiß auch nicht, Privates oder so, also was koche ich, was darf ich auf die Speiskarte annehmen und was nicht, das sind ja sehr individuelle Entscheide. Und wie teuer jetzt Benzin ist, ob es dort einen Zoll drauf hat oder nicht, oder eine Abgabe oder nicht, das finde ich jetzt eher eine politische Frage. Als vorzuschreiben, was darf ich kochen, oder?
Es scheint mir schon ein bisschen näher. Also das ist ja auch ein Strohmann-Argument. Das macht ja niemand, einem das vorschreiben. Ich finde es spannend, spannender als ein Abwehrreflex, finde ich, die selektive Wahrnehmung, die man hat gegenüber Tierrecht. Also zum Beispiel, dass man die Tierli-Videos auf Instagram mega abfeiern kann, oder wenn mal irgendeine Kuh vor einem Metzger davor rennt, dann ist sie so die Heldin. Aber die Millionen Kühe, die jeden Tag geschlachtet werden, die sind einem dann völlig egal. Oder wie es geschweige denn Säue oder geflügelte Tiere, dass man das einfach so ausblenden kann, ist mir unterdessen so ein Rätsel.
Ja gut, unsere Wahrnehmung ist natürlich sowieso selektiv. Also auch in Bezug auf Menschen ist sie sehr selektiv. In Bezug auf, also aufs Leiden der Menschen und aufs Leiden der Tiere ist die Wahrnehmung sehr selektiv.
Also, er schreibt ja auch, der Wernkopp, mal im Buch von dem Versuch, wo die Tierrechtsorganisation auf der Straße in Deutschland Passanten angesprochen hat und ein Bibel in die Hand geht und gesagt, du sollst das schreddern, wenn du Fleisch isst. Und das ist ja dann irgendwie den meisten sehr eingefahren und die haben alle sehr schockiert reagiert. Das ist halt wirklich das, wenn man so nah sieht und die Präsenz spürt, dann handelt man vielleicht anders, als wenn es irgendwo passiert. Ich meine, auch die ganzen Schweine, die es da gibt in der Schweiz, wo sind die eigentlich? Die sieht man praktisch nicht. Also es ist irgendetwas, was sich einfach so im Verborgenen abspielt.
Aber geschreddert werden ja die Bibeli eigentlich eher, weil zu wenig Fleisch gegessen wird, weil quasi, oder? Wenn ich billige Eier kaufe, ja, dann schreddere ich.
Genau.
Dann werden eben...
Genau. Aber
Die werden geschreddert. Okay, ja, genau. Für das muss ich nicht mal Fleisch essen, im Gegenteil.
Aber Eier.
Ja, genau.
Mir ist noch durch den Kopf gegangen, dass es ja ChristInnen gibt, die sich militant für Lebensschutz einsetzen. Und dass das dann einfach immer nur um einen ganz spezifischen Schutz von Angehörigen von der menschlichen Spezies geht. Also ungeborenes Leben, also Embryonen füten, halt im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbruch. Und das finde ich auch noch spannend, wie man so ein grosses Wort wie Lebensschutz kann für sich beanspruchen und dann aber so ganz einen eingängigen Fokus hat, wo dann die ganz letzte Rolle spielen, wenn überhaupt.
Was machen wir jetzt mit dem? Einfach mit schlechtem Gewissen Bratwurst essen oder eben probieren gar keine essen?
Isst du noch Bratwurst, Willig?
Ja, aber nur vom Hofmetzger. Aber ich weiss nicht, ich tue mich jetzt da outen. Ja, genau. Wenn ich die Kuh persönlich kenne. Nein, ich versuche wenigstens den Preis für Fleisch zu zahlen, wo ich das Gefühl habe, ist einigermaßen adäquat. Das ist schon. Und ja, bewusst finde ich so ein dummes Wort. Bewusst Fleisch, das finde ich doof. Aber einfach seltener, so vielleicht.
Damit wäre ja schon viel gemacht. Jetzt in Bezug auf Massentierhaltung oder Tierhaltungsindustrie, Fleischindustrie, dass es ja einfach auch die Masse ausmacht von der Nachfrage, dass das überhaupt so funktioniert.
Ja, genau. Also das finde ich noch einleuchtend, wo du gesagt hast, es wäre eigentlich einfach. Gut, bis zum paradiesischen Zustand, wo niemand mehr Fleisch isst, ist vielleicht schon ein Schritt. Aber ich finde, immerhin dort hingehen und sagen, Fleisch ist eigentlich etwas, ist nicht nur eigentlich, sondern ist etwas sehr Kostbares. Das müssen wir auch nicht neu anfangen. Es ist eigentlich eine völlig neue Erscheinung, dass man so einen wahnsinnigen Massenkonsum hat an Fleisch. Eben nicht mehr das ganze Tier isst und so. Also es ist ja interessant, wenn man so Rezeptbücher nimmt vor 100 Jahren oder so. Das ist eigentlich viel nachhaltiger wie dort. Und auch, ich finde viel, das ist vielleicht blöd, aber eigentlich auch wertschätzender gegenüber dem Tier, wo man, wenn man es schon tötet, dann wirklich auch die Teile irgendwie verwendet, wo jetzt nicht einfach so ganz einfach in der Bratpfanne gebraucht werden, sondern vielleicht halt müssen eingekocht werden. Oder so. Und ich glaube, nur schon mit so einem Umgang wär schon recht viel gewonnen, finde ich. So als ersten Schritt.
Ich glaube auch, es macht wirklich auch für mich in meiner Haltung einem Fleischesser gegenüber oder Leuten, die Fleisch essen, gegenüber einen grossen Unterschied, wie dass man das macht und was das für Tiere sind oder gewesen sind. Also, letzte Woche bin ich gewandert und dann habe ich zwei Jäger getroffen, wo ein Murmeltier am Hüten gsi sind, wo sie geschossen haben. Oder im Moment ist Jagd, da sieht man immer wieder Leute, die mit irgendwie einem Gämsch über der Schulter, also Jäger, Jägerinnen, runterkommen. Und ich finde, das ist etwas völlig anderes. Oder eben auch das Bauernhoffleisch, wo du angesprochen hast, wo man sieht, wo hat das Tier gelebt. Ich finde, das ist wirklich etwas anderes als die industrielle Tierhaltung, auch in der Schweiz, vor allem mit importiertem Fleisch. Was ist das Tier noch? Ist es da einfach eine Ware gewesen, die jetzt einen Rohstoff hergibt? Oder ist es wirklich ein Lebewesen? wo eine Persönlichkeit hat, wo ein Individuum ist, wo Emotionen hat. Das finde ich macht einen mega Unterschied.
Mhm. Das sehe ich auch so.
Auf jeden Fall. Bei dieser Einigkeit können wir vielleicht einen Punkt machen. Und das Thema ist so weit, dass wir sicher auch später wieder weiter diskutieren. Wir werden in den Shownotes dieses Interview mit dem Bernd Kappes sicher verlinken. Das wird einem reformiert erscheinen. Und ich danke euch fürs Diskutieren und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal am Stammtisch.
Tschüss zusammen.
Ciao.